Grüß euch beim Ride Hard and Dream On Podcast, dem Podcast vom Ötztal Radmarathon. Heute sprechen wir mit dem Balzer Toni. Wir sprechen über die Liebe zum Radsport, mentale Stärke, sein Wechsel vom Skibergsteigen zum Radlfahrer. Ich hoffe, ihr habt Spaß.
Um das geht's ja. Also ein Ziel ist ja nie, das, ein Ziel kann man ja nicht festlegen an ein Ergebnis. Also klar, es gibt für manche gibt's das Ziel, okay, ich mag die Tour de France gewinnen. Aber das ist ja völlig egal. Es ist ja, jedes Ziel ist ja an einen Menschen individuell anpasst. Und wenn das Ziel ist, dass ich, keine Ahnung, 10 Kilometer in 40 Minuten laufe oder dass ich einen Marathon in unter 3 Stunden laufe oder dass ich einen Ötztaler schaffe, dann ist das für einen das Ziel und genauso ist es richtig.
Ride Hard and Dream On, der Podcast des Ötztaler Radmarathon. Servus Toni.
Servus Marco, grüß dich.
Und servus an alle Zuhörerinnen und Zuhörer beim Ride Hard and Dream On Podcast, dem Podcast des Ötztaler Radmarathon. Es freut mich riesig, dass dieses Projekt jetzt endlich startet und es freut mich riesig, Toni, dass ich da sitzen darf. Kurz zu mir, mein Name ist Marco Brucker. Ich bin ein Hobbyradsportler und fahre dieses Jahr zum ersten Mal in Ötztaler Radmarathon mit. Und zusätzlich darf ich auch noch der Host von dem Podcast sein. Das ist richtig, richtig cool. Grundsätzlich geht es uns bei dem Podcast darum, ihr sollt was lernen, ihr sollt ja motiviert werden fürs Training von Ötztaler, für andere Radmarathons. Und ja, unser erster Gast ist, wie schon angekündigt, der Toni Balzer. Toni, danke, dass du da Zeit nimmst für uns. Ich meine, es ist nicht so selbstverständlich, wenn man 300 Tage im Jahr unterwegs ist, dass man sich für das auch noch Zeit nimmt. Deswegen danke schon mal.
Nein, selbstverständlich. Freut mich. Habe mich gefreut, wie ich die Einladung gekriegt habe. Bin selber ein großer Fan vom Ötztaler Radlmarathon, vom Ötztal generell. Und sehe ich ein bisschen als Ehre, dass ich der erste Gast sein darf in dem Podcast. Und hoffentlich verziehe ich keinen Schmoren.
Das glaube ich nicht. Na, freut uns, dass du dabei bist. Es werden die vielleicht jetzt nicht alle Leute kennen. Ich glaube, es kennen die wahrscheinlich 90%, aber nicht die 100. Und du kannst gleich deine eigenen Worte dazu sagen, aber ich habe was vorbereitet, was, glaube ich, die relativ gut beschreibt. Und zwar hast du einen Instagram-Post getätigt vor 2,5 Wochen, glaube ich, was, wo du auf Gran Canaria stehst, mit dem Radl in der Hand und du deutest so auf die Kassetten.
Ah ja, dein Blick, jetzt kann ich mich wieder erinnern.
Dein Blick ist eher schief, würde ich sagen, jetzt nicht ganz normal. Und die Caption drunter war: Alter, bevor ich mir andere Kassetten drauf tue, hau ich mir lieber das Hirnkastel ans Tischheck. Jetzt gibt es da zwei Fragen. Erstens, gibt es deine Freundin frei, bevor du das postest? Und wie kommt man auf sowas?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich nie alles so ernst nehme im Leben. Dass bei mir ganz viel um Spaß geht und einfach, ja, dass ich mich so gebe, wie ich bin. Der kleine Toni aus der kleinen Ramsau. Und das bin ich mir eigentlich die letzten Jahre immer treu geblieben. Und ich glaube, dass viel gut finden, so wie ich mich gebe. Vielleicht gibt es auch einige, die das nicht so gut finden. Gibt es viel sogar. Weil es ist ganz lustig, schreiben wir dann. Weil so, ab und zu schreibe ich sogar zurück und sage jetzt, oh ja, wieso folgst du mir dann? Weißt du schon, wenn es dir nicht taugt, musst du nicht, oder? Ich zwinge dich ja nicht. Ich glaube, dass Lachen ganz, ganz wichtig ist, dass man ja seinen Alltag irgendwo stemmt. Jeder hat, glaube ich, irgendwo ein bisschen zum Kämpfen. Da rede ich jetzt nicht bloß vom Sport, da rede ich einfach von gewissen Alltagssituationen daheim. Und wenn mir mal wieder was Lustiges einfällt, tue ich was Lustiges ein. Und genau. Außerdem, ein 1036er Kassetten ist wirklich die beste Option auf Gran Canaria.
Du bist einfach authentisch, würde ich sagen, oder? Du gibst dich so, wie du bist und du verstellst dich nicht.
Nein, ich darf mich nie verstehen. Wie gesagt, ich bin so, wie ich bin. Ich habe meine Marken, ich habe meine Fehler. Ich bin mit Sicherheit nie perfekt in keinem Lebensbereich, nie im Sport, aber auch nie im richtigen Leben, so wie ich es sage. Der Sport ist, glaube ich, eher so ein bisschen eine Scheinwelt. Und klar ist das mein Beruf, aber das richtige Leben ist, glaube ich, dann doch nur wichtiger. Aber genau, ich probiere, dass ich 100% gebe. Manchmal glückt es mir, manchmal nicht. Und genau, so bin ich. Und so werde ich auch bleiben.
Ist ja gut so. Ich würde gern kurz auf die Skibergsteigen-Zeit in einem Leben eingehen. Und zwar, du warst ja sehr, sehr erfolgreich in dem, was du gemacht hast. Du hast mehrere Weltcuprennen gewonnen, WM-Medaillen. Du warst eigentlich richtig, richtig gut und hast dann gesagt, so, fertig, jetzt will ich auf einmal Profi-Radsportler werden.
Ja, das war damals, gehen wir mal zurück mit der Zeit, das war eigentlich 2020, wo dann der Entschluss gefallen worden ist, hey, okay, ich mache das mit dem Radsport, aber weit davor war ich schon, also nur mit 3 Jahre davor, 2018 ungefähr, war ich schon an einem Punkt, wo mich der Sport, wobei der Sport ist eigentlich falsch gesagt, das Rennerlaufen in dem Sport nicht mehr zu 100% befriedigt hat. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie in der Truman Show. Klar, Skibergsteigen ist bei weitem nicht so groß wie der Profiradsport. Da, wo man zig verschiedene Rennen fährt auf der ganzen Welt. Der Weltcup-Zirkus beim Skibergsteigen ist halt doch irgendwo begrenzt auf 7, 8 Weltcup-Stationen. Das sind meistens die gleichen Stationen. Dann fliegst du nach Andorra, machst Madonna di Campiglio. Ja, fährst irgendwo in die gleichen französischen Bergdörfer hin und laufst da rein. Und das war für mich immer über so das Gleiche. Und ich war ziemlich gut, ich bin eigentlich gut geworden schon ziemlich früher. Also mit 16, 17, mit 16 bin ich mal deutscher Meister geworden bei den Herren. Habe damals eine Ausnahmegenehmigung gehabt, dass ich da starten darf. Danach habe ich es dann nicht mehr gekriegt, die Ausnahmegenehmigung. Danach bin ich über 2 Junioren gelaufen und habe halt relativ früh schon ziemlich gute Erfolge für mich einfahren können. Und habe auch so Sachen für mich dann so auf der To-Do-Liste abhackeln können, wie so eben auch Mountain Attack, Streckenrekord beim Sellaronda Skimarathon. Ja, dann mit den WM-Medaillen, egal ob das jetzt Junior oder 23 oder dann Elite war, das habe ich abhackeln können, habe, weiß ich nicht, 15 Weltcup-Siege gehabt bei den Herren. Und irgendwie ist mir dann so ein bisschen das Ziel ausgegangen. Klar, mein Ziel war eigentlich immer, dass ich Weltmeister wäre. Das habe ich nie geschafft, dann ich war schon U23 Weltmeister, aber habe es nie bei den Herren geschafft. Aber irgendwie hat mich das Ziel dann auch nicht mehr wirklich so halten können an der Sport hat. Und für mich ist ganz, ganz wichtig, dass ich glücklich bin. Auch zu dem Thema zurück mit dem Lachen. Für mich ist das ganz, ganz wichtig, dass ich Menschen zum Lachen bringe und dass ich mich selber zum Lachen bringe. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann muss ich mir halt was einfallen lassen. Und so war es beim Skibergsteigen. Und dann fängt man halt immer an, dass man sich Gedanken macht, hey, was könnte ich eigentlich nur machen? Und bin dann eigentlich auf die Idee gekommen, dass ich mir so ein bisschen privat aufstelle, dass ich mit meinen eigenen Sponsoren coole Projekte umsetze auf die großen Berge von der Welt. Keine Ahnung, Matterhorn-Rekord, vielleicht sogar an die wirklich großen Berge Rekordversuche probieren. Und dann ist mir eigentlich das Team war Hans Grohe dazwischen gekommen. Ich habe damals einen Trainer gesucht, weil man dann denkt, okay, ich habe eigentlich mein Training selber gestaltet. Vielleicht brauche ich einmal einen neuen Input, einen neuen Reiz, dass mir das alles wieder so richtig zart. Also man darf das jetzt nicht falsch verstehen. Ich war, glaube ich, immer fleißig, habe auch immer mein Training gut gemacht. Ich war auch bis zum Schluss, glaube ich, ein erfolgreicher Skibergsteiger. Aber ich habe mir halt gedacht, okay, einen neuen Reiz setzen, ich suche mir einen Trainer. Dann habe ich mir einen Trainer gesucht und ich wollte einen Trainer aus dem Radsport, weil für mich der Radsport schon unglaublich professionell war einfach. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich mir einen suche, dann suche ich mir aus einer richtig professionellen Sportart einen. Und bin so auf den Helmut Dollinger gekommen. Und der ist ja Trainer vom Team damals gewesen. Und genau, so, ich glaube, die Geschichte an sich kennen dann doch relativ viel, wie dann die ersten Kontakte zustande gekommen haben mit Ralf Denk, mit dem Chef. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, die Chance, die lasse ich mir jetzt nie entgehen. Radsport war immer ein großer Fan. Als Quereinsteiger mit 28 in die World Tour einsteigen, die Möglichkeit hast du wahrscheinlich nicht so oft. Das nehme ich jetzt einmal mit. Nicht, dass ich mir dann in 15 Jahren sage, weißt du was, Toni, wieso hast du das nicht probiert? Und ja, jetzt habe ich heuer meine vierte Saison schon gestartet. Und mir taugt es voll. Es ist voll mehr wieder.
Also, also wo da schon ein bisschen der Gedanke, du willst nicht irgendwas bereuen, wenn du es jetzt nicht machst.
Absolut, absolut. Man muss aber sagen, also das hört sich jetzt alles so geschwollen noch bei mir, weißt, aber ich bin jetzt 31 Jahre alt. Ich darf jetzt schon seit 11 Jahren oder fast 12 Jahren vom Sport leben. Das ist schon ein ziemliches Privileg. Aber mir ist vollkommen bewusst, irgendwann wird das nicht mehr sein. Und von dem her ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man in der Zeit 100% gibt und einfach alles erdenklich Mögliche macht, was einem zum einen taugt und, glaube ich, wo man vielleicht auch die Voraussetzung hat, dass man, ja, dass man das Ganze halt einfach zu 100% genießt. Und das war für mich dann schon so, weil wenn ich sage, okay, ich weiß, wie viele junge Radsportler den Traum haben, dass sie in die World Tour kommen und für so ein Team fahren dürfen. Und ich wollte das nicht mit Fürst treten, das Angebot. Aber gleichzeitig wollte ich auch das mit dem Skibergsteigen nicht mit die Fürst treten, mit meinen Sponsoren, die was sie ja, die was mich einfach jahrelang unterstützt haben. Das war auch deswegen der Grund, warum ich erst im April 21 dann zum Rennerfahren angefangen habe. Weil ich gesagt habe, okay, 21 ist nochmal ein Weltmeisterschaftsjahr, ich laufe die WM auf alle Fälle nochmal und sage dann gebührend Danke für alles und dann starte ich mein in Anführungszeichen neues Leben als Berufsradfahrer. Und genau.
Und dann ist auf dem Weg diese Doku entstanden. Break the Cycle.
Genau.
Mit einem Sponsor Red Bull. Da habe ich eine persönliche Anekdote. Das hat, die habe ich glaube ich ganz am Anfang schon gesehen, wo sie rausgekommen ist und sie hat mir richtig getaugt. Und dann habe ich die vor 2 Jahren wird's her sein, meiner Freundin gesagt. Der hat das so gefallen, der hat so eine Motivation davon eigentlich gekriegt, dass er sich ein Rennrad gekauft hat und jetzt mit mir Rennrad fahren geht.
Ah, schön. So soll es sein.
Und ich glaube, das ist sehr vielen Leuten so gegangen, dass du da sehr viele mit sowas motiviert hast.
Ehrlich gesagt, mir ist das dann auch erst im Nachhinein aufgefallen mit der Doku, dass die, also jetzt nie, ich glaube, ich kann jetzt keine Geschichte erzählen, die was irgendwie, ach, dafür bin ich, glaube ich, fit, weiß ich nicht. Also, so sehe ich mir jetzt persönlich nicht, dass ich irgendwie was verändern mag. Aber ich habe, klar, ich habe natürlich auch die Doku gesehen, oder? Und danach ist mir dann so gekommen, hey, eigentlich ist das eine ganz coole Geschichte, dass oft einmal ganz gut ist, dass man die Komfortzone verlässt und dass man vielleicht was hinter sich lässt und was neu startet, was am Anfang vielleicht schwer ist, aber dass man wieder langfristig dann glücklich ist. Das ist mir dann im Nachhinein gekommen, dass das eigentlich eine ganz, ja, dass die Doku schon auch irgendwie eine Geschichte erzählt und vielleicht einen Anstoß gewisse Menschen geben kann. Und auch jetzt nicht bloß sportabhängig, sondern auch generell, glaube ich. Auch wenn man sagt, man ist vielleicht nicht mehr zu 100% glücklich in einer Beziehung über einen ganz langen Zeitraum. Ich bin jetzt nie einer, der was gleich alles in Frage stellt oder so. Aber ich glaube, wenn man schon ganz, ganz lang über Monate und Jahre irgendwie was in Zweifel steht, glaube ich, ist es oft einmal gescheiter, dass man einen Schlussstrich macht und was Neues anfängt. Und ich glaube, die Geschichte wäre ganz gut verzählt da drinnen. Ja. Ich war ja eigentlich, ich muss dazu sagen, ich war eigentlich gar nicht so happy über die Doku, weil das hat mich so wahnsinnig gestresst, das Filmen. Ich habe das nicht gewusst und das war ja dann schon, wo ich meinen Vertrag unterzeichnet habe, haben die schon dabei gewesen und ich denke mir so, Alter, das tut es nicht so, das geht halt gar nicht so, schlecht zeigen. Und für mich war das halt schon irgendwo voll speziell, weil ich bin ja voll drin gestanden, oder? Ich bin ja noch nie ein Radrenner gefahren und dann, gut, irgendwann musst du mir Radrenner fahren. Erste Radrenner, Tour auf die Alps, 5 Tage, ja, yeah. Nur am Sand, oder? Und dann hast du die Filmleute noch dabei und dann denkst du so, Alter, lass mir einfach mal Ruhe, weißt du schon, es ist ja so, da haben so gute Radfahrer da, du hast die irgendwas fragen. Nie, nie. Ich bin sau schlecht. Ich kämpfe ums Überleben jeden Tag. Ich mag einfach mehr Ruhe haben, weißt du schon. Und ich glaube, wenn man mit dem Lukas Gellert dann redet, der hat das damals alles gelitten, der konnte euch da ein paar lustige Geschichten erzählen, weil wir haben dann echt schon so Krisentelefonate geführt, weißt du, weil ich dann so gesagt habe, Alter, wir hören jetzt auf. Interessiert mich nicht mehr. Ist mir völlig wurscht, gell. Und dann haben wir alle haben irgendwie so, ja, Toni, ich komme jetzt nicht aufhören, haben wir schon so viel Energie eingesteckt und so, und das wäre total gut. Nein, ich interessiere mich nicht mehr, hör mal auf. Ja. Und dann, das war eigentlich ganz lustig, aber jetzt so im Nachhinein Ja, bin ich froh, dass das zustande gekommen ist und dass ich mir, das werden wir mit Sicherheit in ein paar Jahren mal wieder anschauen, dass ich es nochmal Revue passieren lasse, das Ganze. Also für mich auch total schön, weil das sind ja wirklich die Anfänge von dem Neuen gewesen und ja, im Endeffekt haben wir eigentlich eine ziemlich lustige Zeit dann miteinander gehabt.
Im Endeffekt, wo ja die, oder erzählt diese Doku die Geschichte, wie du da eigentlich einen Traum erfüllt hast?
Eigentlich schon, ja, eigentlich schon.
Also dieser Traum vom Rennradprofi, vom Profiradsportler, der war schon immer da bei dir, oder wie war denn das?
Ich war schon so der Bub, der was sich 3-4 Stunden am Nachmittag vor dem Fernsehen geguckt hat und die Radlrennen angeschaut hat, die großen Radlrennen, die Grand Tours, die Monumente, die Klassiker und so in Belgien, weil mich das halt einfach immer fasziniert hat. Mich hat fasziniert, wie man 3 Wochen am Stück Rennen fahren kann. Mich hat fasziniert, wie man in Paris-Roubaix über die Kopfsteinpflaster fahren kann. Wie man weiß, wie die Kopfsteinpflaster wirklich sind. Gell. Das ist jetzt kein deutsches Markenprodukt. Das ist einmal so ein richtiges grobes Pflaster. Und da ist halt eine Riesenfaszination entstanden. Und durch meinen guten Freund Lukas Böstelberger, der was auch jahrelang beim Team Bora Hansgrohe gefahren ist, habe ich da jetzt schon so ein bisschen eine Kontaktfläche gehabt zu dem Sport. Aber im Endeffekt, wie du schon gesagt hast, das war ein Traum. Und ein Traum, der was für mich einfach nie zum Realisieren geschienen hat. Weil ich gesagt habe, na gut, wenn du die klassische Linie durchgehst mit Conti, Pro Conti, World Tour.
Ja.
Und dafür bin ich einfach zu alt und habe einfach null Radsport-Erfahrung. Und von dem her habe ich mir da ehrlich gesagt auch nie wirklich Gedanken darüber gemacht. Ich habe das so, ja, ich war Fan vom Sport an sich, aber mir war klar, der Traum wird sich nie erfüllen eigentlich. Und im Endeffekt habe ich halt falsch gedacht dann, gell.
Anscheinend.
Ja. Und ja, wie es so Zufälle gibt, haben sich gewisse Türen aufgemacht und so schnell habe ich gar nicht schauen können, ist der Traum in Erfüllung gegangen. Und jetzt ja, lebe den Traum und genieße ehrlich gesagt jeden Moment, wo ich sagen kann, ich bin Berufsradfahrer. Weil ja, schon irgendwie für mich ganz was Besonderes.
Total, ja. Jetzt hast du den Traum erfüllt, okay, jetzt bist du Berufsradfahrer. Was ist jetzt der Traum? Weil ich glaube nicht, dass der Toni Balzer, wie da sitzt, jetzt keinen Traum mehr hat.
Nein, ich glaube, Träume und Ziele sind, glaube ich, ganz wichtig im Sport. Oder nie bloß im Sport, generell, glaube ich, einfach so. Man braucht Ziele, dass man Motivation hat, dass man fleißig ist im Leben. Und für mich ist das so, ja, muss ich auch dazu sagen, für mich war das ja auch gar keine so leichte Situation, durch das, dass ich einfach jahrelang, und da rede ich jetzt einmal so von, ich glaube, ich war 8 Jahre, Profi im Skibergsteigen. Ich bin ja immer zu Rennen gefahren, dass ich selber irgendwo erfolgreich bin. Manchmal war ich erfolgreich, klar, manchmal war ich nie erfolgreich. Aber im Endeffekt bin ich schon immer zu einem Rennen gefahren und habe gesagt, hey, Donai, du bist jetzt da, schaust, dass das Maximale ausreißt. Und das war ja von einem auf den anderen Moment war das ja weg. Weil, klar, zum einen null Radsport-Erfahrung und Radsport ist ein Teamsport. Zu 100% der Teamsport. Also da opfern sie meist 5 oder 6 Leute für den Kapitän, dass der im Endeffekt dann das Ergebnis einfährt. Und dass halt dann der Teamerfolg da ist. Und das war am Anfang für mich schon ziemlich schwer, muss ich sagen. Weil, ja, weil der Erfolg, also ich hab, klar, der Erfolg war ja schon da mit dem Team, aber irgendwie, wenn du da irgendwo immer Einzelsportler warst, akzeptierst du das gar nicht so, dass der Teamerfolg auch für dich auch was ist. Und ja, was sind meine Ziele? Ich mag, ehrlich gesagt, ich möchte wahnsinnig gerne mal wieder ganz oben stehen und ein Radlrenner gewinnen. Das ist mein großes Ziel. Es ist mir völlig egal, was für Radlrenner das ist. Aber, und ich weiß auch gar nicht, ob ich das schaffe. Aber im Endeffekt glaube ich ganz fest daran, dass ich das schaffen kann. Und das, ja, das gibt mir die Motivation, dass ich ja, 300 Tage im Jahr nicht daheim bin, weit weg von der Freundin und von meiner Familie. Und dass ich ja, das Maximale einfach aus meinem Körper raushole. Und genau, das ist, ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dass auch jeder Sportler so denkt und auch vielleicht so denken so wird.
Mhm. Gebe da vollkommen recht, ja. Ich glaube auch, Träume und Ziele, das also brauchst nicht als Sportler, generell als Mensch. Das ist so wichtig und vor allem auch die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben alle den Traum eigentlich, einfach einen Nutzdollar zu schaffen. Und so hat halt jeder seine andere Motivation dazu. Jeder hat halt die anderen Ziele.
Absolut. Und um das geht es ja. Also ein Ziel ist ja nie, ein Ziel kann man ja nicht festlegen an ein Ergebnis. Also klar, es gibt für manche gibt es das Ziel, okay, ich mag die Tour de France gewinnen. Aber das ist ja völlig egal. Es ist ja, jedes Ziel ist ja an einen Menschen individuell anpasst. Und wenn das Ziel ist, dass ich, keine Ahnung, 10 Kilometer in 40 Minuten laufe oder dass ich einen Marathon in unter 3 Stunden laufe oder dass ich einen Ötztaler schaffe, dann ist das für einen das Ziel und genau so ist es richtig. Und genau das geht es ja, gell? Und ich bin dann aber schon auch so ein Freund, dass man sich, glaube ich, auch, dass ganz, ganz wichtig ist, dass man sich realistische Ziele setzt, glaube ich. Weil wenn man so, ich darf jetzt nie sagen, dass ich die Tour de France gewinne, weil das einfach komplett unrealistisch ist, gell? Und weil irgendwann wird das mit dem Radsport vorbei sein und dann war ja eine gewisse Enttäuschung da, weil ich sage, okay, ich bin eigentlich in das Projekt gegangen mit, okay, der Bolzadoni aus der Ramsau gewinnt einmal die Tour. Und eigentlich war mir klar, das werde ich nie schaffen. Aber wenn ich sage, okay, mein Ziel für das Projekt ist, ich mag ein Radrennen gewinnen, und egal, ob das jetzt, keine Ahnung, Etappen bei der Tschechenrundfahrt ist oder vielleicht bei der Tour auf die Alps oder was weiß ich, dann ist das, glaube ich, ein realistisches Ziel, das, was man nachgehen kann. Und ich glaube, so ist mit einem Ziel generell ist einfach, ist glaube ich, gut, wenn man da so reingeht,
denke ich mal. Jetzt sind wir eh schon beim Thema Mindset und Träume, Ziele. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist, ich erlebe das oft oder habe das öfter erlebt, auch noch in meinen jungen Jahren, dass ich ein Ziel gehabt habe, ich habe das Ziel erreicht und wenn es große Ziele waren, dann war es so, was ist dann? Dann war das so fast schon ein bisschen eine Lehre, wo ich mir gedacht habe, wohin jetzt? Was ist jetzt das Nächste? Weil es kann ja nicht kleiner sein wie das Ziel, sondern es muss noch einmal größer sein. Wie gehst du damit um? Ich meine, zum Beispiel, du bist die Vuelta gefahren nach 6 Monaten im Profiradsport. Da könnte ich mir denken, wurde ich sicher auch so ein Loch da oder so. Was ist da jetzt?
Ja, das ist eine gute Frage. Im Endeffekt ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man irgendwo über die Leidenschaft und das Feuer brennen lässt. Gell? Und dass man sich vielleicht nicht bloß an gewisse Ziele festhält, sondern dass man sich auch einzelne Steps vornimmt. Und ich tue das, ehrlich gesagt, oberbrechen bis auf gewisse Trainingseinheiten. Dass ich sage, okay, ich stehe in der Früh auf, ich schaue auf meinen Trainingsplan, okay, das ist halt ein richtig hartes Training mit, keine Ahnung, mit VO2 Max oder mit Schwellentraining oder sonst was. Und dann ist das mein Tagesziel, dass ich das so gut wie möglich irgendwie anreiße. Und dann hat man, glaube ich, auch gewisse im Endeffekt geht es ja immer um ein Glücksgefühl und ich glaube, wenn man was schafft, dann hat man ein Glücksgefühl und dann brennt das Feuer auch weiter und gerade klar, wenn dann irgendwo das Oberbrochen wird, dann kommt er dann einmal aufs Große, wie jetzt mit dem Thema mit der Vuelta oder so. Ehrlich gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine Grand Tour fahre. Im Endeffekt ist dann noch 5 Monate schon passiert. Dann ist es halt ganz wichtig. Und die Vuelta war ja nicht bloß positiv für mich. Das war ja ein Leidensweg, ein ganz grausiger. Also ich mag kein Mitleid haben, gar nicht, ich hätte es ja nicht fahren müssen. Habe ich mir selber eingebracht. Aber da waren auch schon viele Momente dabei, wo man mal richtig zum Zweifeln anfängt. Gell? Und im Endeffekt geht man dann da raus und sagt, okay, das nächste Mal, wenn ich eine Grand Tour fahre, dann fahre ich die besser und bin nie so hinig danach. Gell? Ehrlich gesagt, kommt mir das dann ganz, ganz viel Motivation und Fleiß auch wieder, oder dass ich fleißig bin, dass ich einfach besser wäre, dass ich nicht mehr den Leidensweg durchgehen muss, gell? Weil das einfach kein Gaudi ist, wenn man 3 Wochen voll drinsteht und nur herbrennt wird. Das ist nicht lustig, gell?
Hört sich aber lustig an jetzt.
Ja, nein, also im Nachhinein ist sehr lustig, aber zu dem Zeitpunkt war das nie lustig, gell? Also da bin ich, ich kann mich da schon erinnern, ich bin daheim geflogen und ich habe wirklich ganz, ganz viele Sachen in Frage gestellt. Gell? Mhm. Ich habe gesagt, so, ehrlich gesagt, muss ich das gar nicht machen mit dem Radlfahren. Gell? Kann auch wieder auf die Ski gehen. Aber, und da haben wir auch wieder auf den Punkt, wenn es einmal zart ist, dann darf man nicht aufgeben. Dann muss man weitermachen. Gell? Und es sind immer Momente dabei, wo es einmal zart ist. So letzte Woche Katalonien-Rundfahrt, das war wirklich mitunter eine von den härtesten Wochen, was ich jemals am Radl gehabt habe, gell? Und das war jetzt nicht bloß ich der Einzige, der was das gesagt hat. Das hat eigentlich jeder Fahrer gesagt, weil einfach das Level an Fahrern so unglaublich hoch war. Und da stehst du halt auch voll drinnen und da fängst du halt auch mal zum Zweifeln an und denkst dir so, Alter, was tue ich denn da? Und aber im Endeffekt, gut, da muss man halt mal durchbeißen und dann danach lässt man so mal ein bisschen Revue passieren, das Ganze, und sagt so, jetzt ist einmal ein Tag vergangen, ja, eigentlich war es ziemlich eine coole Woche und okay, was war gut, was war schlecht, was nicht mehr aus der ganzen Woche aussah, wo müssen wir arbeiten, dass das, ja, dass wir einfach fürs Nächste wieder besser sind und so ist das, ich glaube, dass so ein, also wenn ich jetzt von mir rede, so ein Sportlerleben ist eigentlich in gewisser Weise schon so eine Achterbahn, es geht auf, es geht runter, aber im Idealfall ist halt immer eine leichte Steigerung dabei und das hast du aber einfach nie. Also es sind immer wieder ja, Momente dabei, wo du Sachen in Frage stellst und wo du selber mit dir zum Haaren anfängst, weil gewisse Sachen einfach nicht funktionieren und dann, ja gut, dann darf ich halt nicht gleich mal alles irgendwo hinschmeißen, sondern dann muss ich schon einen Prozess an Glauben geben und sagen, okay, jetzt gerade läuft es halt nie, aber es wird wahrscheinlich auch wieder besser werden, gell?
Ja, das ist halt die mentale Seite des Sports, oder? Ich meine, jeder kann trainieren und sich körperlich verausgaben und so weiter, aber im Endeffekt musst du mental auch stark sein, sonst
absolut,
macht das alles keinen Sinn.
Ich bin fest davon überzeugt, dass der Kopf immer nur der wichtigste, das wichtigste Bauteil von dem System Mensch ist. Gell? Wenn das nicht funktioniert, wenn ich nicht gewillt bin, dass ich leidensfähig bin, dass ich gewillt bin, dass ich Nein sage, was ganz, ganz wichtig ist, glaube ich. Man muss in gewisser Weise in einem Verzicht leben, dass man, glaube ich, auch weiterkommt. Wenn ich das alles nicht schaffe, glaube ich, dann kann man das größte Talent sein, körperlich, und man wird es nie weit bringen. Und im Endeffekt, glaube ich, kann man ja das runterbringen. Und auch, weil man jetzt gerade vom Ötztaler Radlmarathon geredet hat. Der Ötztaler Radlmarathon hat 4 richtig harte Anstiege. Und da wäre 100% irgendwo ein Anstieg dabei sein, wo du voll drin stehst. Wo du sagst, leck.
Was
ich bin mir jetzt nie sicher, ob ich heute noch das Ziel sehe. Ja. Und das ist halt aber einfach bloß ein Hindernis und das musst du überbrücken und dann geht es wieder weiter. Dann kommt der Abfahrt, dann erholt man sich, dann verpflegt man sich wieder gut und dann kommt der nächste Anstieg und der geht dann ziemlich sicher dann auch wieder besser. Gell? Und die sind halt so jetzt runtergestuft, gell? Auf ein einzelnes Rennen. Und so hat man das halt, glaube ich, ja, immer. Dass man gewisse Hindernisse hat und die muss man überbrücken, dass man dann wieder weiterkommt.
Total, ja, stimme ich 100% zu. Wir haben kurz, bevor wir die Kameras angeschalten haben, schon kurz geredet. Ich habe dich schon einmal getroffen, Toni, letztes Jahr beim Giro in, ich schätze es war die 12. Etappe, 14. sowas.
Da haben wir, glaube ich, Ruhetag haben wir da gehabt am Gardasee.
Ja.
Und danach ist dann die letzte Woche gegangen, die dritte Woche.
Und da kann ich mich noch so gut erinnern, da waren wir eben im Ötztal Tourismus vor Ort und du hast dann mit uns geredet. Und ich will dich da jetzt keineswegs persönlich angreifen, aber du hast nicht so fit ausgeschaut, wie du jetzt ausschaust.
Ich bin schon 2 Wochen rausgefahren.
Und nur geregnet.
Nur schlecht wieder.
Also das muss ja so ein psychischer Stressor sein. Wie überwindet man das? Hey, jetzt muss ich nur eine Woche Radl fahren und jetzt kommt nur die härtere Woche. Wie die jetzt war schon geworden?
Im Endeffekt, das ist eigentlich eine gute Frage, aber ich glaube, im Endeffekt hält uns Leidenschaft und glaube Disziplin irgendwo am Radlfahren. Letztes Jahr der Giro war schon echt speziell. Wenn es mal vor 21 Tagen, glaube 16 oder 17 Tage Ring hast und richtig kalt und dann, klar, dann wärst du krank, die letzte Woche krank gefahren. Das ist schon echt kein Gaudi dann mehr, gell? Aber im Endeffekt, okay, Giro ist eins von den größten Radlrennen der Welt und das ist eine Riesenehre, wenn man da mal starten darf. Das ist einmal das Erste. Und dann zieht man das durch. Dann ist man Teil von einem Team. Wir haben da zu 8 gestartet, wir haben 2 Leute schon verloren gehabt zu dem Zeitpunkt, wegen Krankheit. Da haben wir bloß nur 6, wir haben einen Lennart Kemner in einer wirklich super GC-Position gehabt, da gibt man dann nicht auf, da gibt man einfach, sagt man, okay, das macht man fürs Team, wir müssen, man kann jetzt da einfach nicht aufsteigen, weil dann haben es bloß nur 5 und dann gehen irgendwann einmal die Leute aus und der Leni war einfach da, der hat ja ein wahnsinns Giro gefahren, er ist Top 10 bei seiner ersten Grand Tour gefahren und das war ja ein riesen Erfolg und das ist, glaube ich, das Nächste, was einen irgendwo dran hält. Und ja, und dann, ich glaube, dass, wie gesagt, das ist einfach Leidenschaft.
Ja.
Es hört sich ein bisschen pervers an, aber ich glaube, als Sportler muss, es muss der Taugen, dass du weh tust. Dass du einfach an deine körperlichen Grenzen, und ich kann mich erinnern, wir haben dann ich und meine Freundin haben dann nach dem Giro haben wir da draußen geguckt, gell, dann haben wir Brotzeit, wie geil ist eigentlich eine Brotzeit, oder? Karsteg. dann huckst du da und flanierst so dahin und die Sonne geht runter und dann lässt es so Revue passieren und dann bist du einfach so stolz auf dich selber, dass du das durchgezogen hast. Und das, glaube ich, das Gefühl war nicht das gleiche gewesen, wenn ich jetzt am zweiten Ruhetag voll krank, voll hinig, also dass du sagst, es geht nicht mehr, ich fahre jetzt heim. Solange es eigentlich doch noch geht. Klar, wenn ich jetzt Fieber gekriegt hätte, dann wäre es eh vorbei gewesen. Gell?
Ja.
Aber zu dem Zeitpunkt, okay, rein vor die Ärzte und so, das war total zum Vertreten, das war gut und das, okay, wir ziehen das durch und das ist jetzt ein bisschen bei uns vielleicht, aber ich war damals mit Patrick Konrad zusammen im Zimmer und der Hund war auch so schlecht beieinander, der war richtig krank auch, gell? Und dann habe ich mir gedacht, so, ja gut, bin ja nicht der Einzige, er ist auch schlecht bei einer Konzertung. Das ist ein bisschen geteiltes Leid, oder?
Ja, das stimmt aber, ja.
Und das ist einfach, genau, das ist einfach, wenn man was geschafft hat und dann ist man, dann kann und man darf dann auch, glaube ich, auf sich selber stolz sein. Und wie gesagt, das kann ich mich noch gut erinnern, wir hocken da draußen, es war das schönste Wetter, meine Freundin war auch in Rom und wir haben dann am gleichen Tag heimgeflogen, einen Tag nach der letzten Etappe und da, das sind so viele Glücksgefühle, was da über einen drüber kommen und ja, das ist einfach ein schönes Gefühl und ja, und von sowas ziehe ich dann persönlich schon wieder extrem lang dann, gell? Also schon, also ich glaube, ich brauche das ein bisschen, ich glaube, ich muss schon so richtig an meine Grenzen gehen, dass ich dann auch wieder, ist vielleicht doch so ein bisschen eine Art Droge, dass man danach dann wieder so, ja, einfach ein gutes Gefühl hat.
Aber man merkt ja, wenn du davon sprichst, dass du einfach, ja, dass dir das glücklich macht oder dass du stolz auf dich selber bist, dass du das geschafft hast. Und das darf man auch durchaus sein. Man darf einmal auf sich stolz sein.
Absolut. Ich glaube, man muss aber die Füße am Boden lassen. Und weil, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so einer, der was irgendwie so sagt, okay, Sport oder was, ich habe da einen riesen Respekt. Ich habe auch keine Vorbilder im Radsport. Also klar, es ist ein Wahnsinnsradlfahrer, der eine gewinnt zweimal die Tour, der andere gewinnt zweimal die Tour, der andere gewinnt vielleicht viermal die Tour. Dann sage ich so, ja gut, der ist ein Radlfahrer, wer zahlt dafür, oder? Der tut ja nichts anderes da, gell? Es gibt so viele Menschen auf der Welt, die was wirklich groß leisten für die Gesellschaft und so, vor denen habe ich viel mehr Respekt und so. Aber klar, aber es ist halt auch irgendwo wichtig, wenn man dann selber vielleicht ein Sportler ist, oder geht ja gar nicht generell um einen Sportler, dass man einfach selber, wenn man irgendwas, was man sich vorgenommen hat und das zieht man wirklich durch, und da haben wir ja wieder bei dem Thema, das muss kein Giro d'Italia sein, was man durchfährt.
Das kann ein Ötztaler sein.
Das kann ein Ötztaler sein, das kann aber auch, keine Ahnung, beim Wings for Life World Run sein, dass ich sage, okay, ich laufe 5 Kilometer.
Mhm.
Wenn ich sage, okay, ich habe mir ein Ziel vorgenommen und das schaffe ich und das ziehe ich durch, und auch wenn es vielleicht hart war, dann glaube ich, darf man auf sich stolz sein und dann darf man einfach einmal den Moment genießen und ja, mein Herrgott einen guten Mose lassen, so wie wir in Ramsau sagen.
Total, ja. Du sprichst immer, Toni, von der Leidenschaft fürs Radfahren. Woher kommt dir die Liebe zum Radsport? Ich meine, wir haben es, glaube ich, alle, wie wir zuhören. Aber bei dir muss es schon nochmal ein bisschen extra sein, weil sonst tut man sich das nicht 3 Wochen beim Giro an.
Ich habe einfach generell eine Leidenschaft für den Sport. Für mich ist Sport schon, für mich war Sport, glaube ich, schon mal das Wichtigste im Leben. Mittlerweile haben sich meine Prioritäten auch verändert. Also ich sage jetzt, okay, meine Beziehung mit meiner Freundin, die ist mir wichtiger. Mit dat sofort jetzt Rennen abbrechen, wenn irgendwas daheim war oder wenn irgendwas mit meinen Eltern war oder mit meinem Bruder. Ich glaube, das ist aber auch ganz normal, das kommt mit dem Alter. Aber ich habe einfach generell eine Leidenschaft für den Sport, weil der Sport ist so, der gibt einem brutal viel. Also, oder mir gibt er brutal viel. Der gibt mir Freiheit, der gibt mir ja, die Möglichkeit, irgendwo ganz viele Länder zu bereisen, was ich wahnsinnig, also ich bin, mir gefällt das wahnsinnig gut, dass ich unterwegs bin. Ich sage zwar schon, aber das Schöne am Wegfahren ist eigentlich als Heimkommen. Das ist auch so was, wenn man viel unterwegs ist, dann schätzt man es daheim viel, viel mehr.
Total,
dann.
Ja.
Gell? Das sind dann schon die Kleinigkeiten, wenn man dann einmal, ja, weiß ich nicht, wenn man 4 Wochen unterwegs ist und dann kommt man wieder heim und trifft man seine Freunde, man, die Wertschätzung ist einfach viel, viel größer. Und ja, für mich ist, wie gesagt, der Sport ist so, wenn da geht man gewisserweise an seine Grenzen, man ist draußen, man kriegt einen klaren Kopf, man kann durchschnaufen und ja, ich glaube, das gibt einfach ganz viel Energie dann wieder für den Alltag, dass man andere Sachen wieder stemmen kann und meistern kann.
Ja, total. Wo wir uns nochmal zurück, wo wir uns getroffen haben beim Giro, da haben wir dich auch gefragt, was dein Tipp ist für einen Ötztaler. Und du hast gesagt, viel essen.
Ja.
Sag jetzt am Laie im Radlfahren, was bedeutet viel essen beim Radlfahren?
Es geht alles über Kohlenhydrate. Also mir ist vollkommen bewusst, dass es so ganz viele Ernährungsformen gibt und so. Und ich war auch so ein Depp und habe eigentlich so alles einmal ausprobiert. Aber es ist ja ganz, eigentlich ganz gut. Weißt du, wenn du mal, keine Ahnung, mal Low Carb oder so lebst oder so. Gell? Ist ja ganz interessant, wie sich der Körper so verhält und wie leistungsfähig das dann noch bist. Aber im Endeffekt, der Sport oder generell oder gerade der Radsport zehrt halt von Kohlenhydrate, weil das einfach der Energiegeber Nummer 1 ist. Und da redet man dann schon so von 100, 120 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde. Und wenn man dann schaut, okay, man kauft sich einen Riegel oder man kauft sich ein Energiegel oder man kauft sich ein Getränkepulver oder so oder keine Ahnung, dann kann man ja mal auf die Nährwertangaben schauen und dann kann man ja mal ausrechnen, okay, wie viel muss man jetzt essen oder trinken in flüssig Kohlenhydrate, dass man auf 120 Gramm kommt und dann in der Stunde. Und der Ötztaler, sage ich jetzt einmal, 9-10 Stunden, also bist du schon mal so bei einem Kilo Kohlenhydrate. Das ist schon mal viel, gell?
Ja, bei 100, das ist viel.
Sagen wir mal 100 Gramm Nudeln, was haben die? 60 Gramm, oder?
Keine Ahnung.
65 Gramm.
Ja.
Also das ist auch nur, das sagt man, satter Bergnudeln.
Das
aber
ist, ja.
Im Endeffekt, du musst deinem Körper was geben, dass er Leistung bringt. Gell? Und das muss man aber auch trainieren. Also man kann jetzt einfach nie sagen, okay, ich spare jetzt selber im Training, weil ich sage, okay, ich mag vielleicht, gut, generell sagt man, im Training darf man einfach nie sparen, weil die Qualität vom Training steht immer im Vordergrund. Wenn man spart, spart man auf die Nacht mit dem Essen, wenn man jetzt sagt, okay, man mag vielleicht abnehmen oder so, oder ein bisschen leichter werden, aber am Körper muss man natürlich dann auch trainieren, dass er überhaupt bereit ist, dass er die ganzen Kohlenhydrate aufnimmt und dann aber auch verwenden kann, quasi umwandelt in Energie, dass man dann genau dementsprechend dann auch schnell oder durchhaltet Vermögen hat, dass man die Runde für den Ötztaler schafft. Und wie gesagt, der Ötztaler, der fasziniert mich selber auch. Und ich bin ihn jetzt, glaube ich, auch schon 4-5 Mal im Training gefahren, immer wenn ich...
10 Stunden, oder?
Nein, ein bisschen schneller. immer wenn ich halt im Ötztal im Trainingslager bin, ist das für mich aber so das gehört einfach gemacht. Wenn man Ötztal ist, fahren wir einen Ötztaler Radlmarathon im Training einmal. Und das ist einfach scheiß weit. Es ist einfach so, gell. Also das braucht man jetzt auch nicht irgendwie verniedlichen oder so. Der Ötztaler ist bockhart. Das sind richtig harte Anstiege und das ist weit.
Ja. Und Punkt.
Fertig. Gell? Das braucht man nicht irgendwie schön. Das ist eine wahnsinnig coole Runde. Also landschaftlich brutal schön. Aber er ist hart.
Der ist definitiv hart, ja. Wie trainiert jetzt so ein Athlet wie du? Trainierst du 6-mal die Woche sitze ich auf dem Radl?
Also gut. Wir haben, so wie es früher jetzt, ich habe einen Trainer, Hendrik Werner ist jetzt mein, ich war ganz lange jetzt beim Helmut Dollinger und habe dann auf Haie einen Trainerwechsel gemacht zum zum Hendrik Werner. Und bei uns im Radsport ist es natürlich ein bisschen schwierig, dass du jetzt einfach mal so generell sagst, wir trainieren ja, weil wir so viel Rennen fahren. Wir fangen ja im Januar zum Rennerfahren an, bis Oktober. Und da haben halt aber gewisse Phasen dabei, wo man viel Rennen fährt. Da trainiert man relativ wenig dann. Und da haben aber auch Phasen dabei, wenn man zum Beispiel ins Höhentraining geht, dass man mal 3 Wochen am Stück wirklich nur trainiert. Und dann trainiert man eigentlich meistens so 3er-Blöcke. Also man macht irgendwie 2 Tage intensiv mit Intervalle. Und dann der 3. Tag ist meistens was Langs, ganz Gemütliches. Und dann haben wir einen Ruhetag. Und das ist eigentlich aber so eine gute Frequenz für ja, so ein Trainings, wie sagt man da, so einen Trainingsdurchgang von einer Woche oder von einem gewissen Zeitraum, also 3-1. Ja, so Intervalltrainings haben ganz unterschiedlich. Das können so kraftbetonte Intervalle sein, wo man vielleicht mit ganz wenig Trittfrequenz fährt, also das wirklich sehr muskulär ist. Das können aber auch VO2-Max-Intervalle sein, also wirklich ganz hochintensive Sachen. Das können aber auch Sachen sein, dass man irgendwo an seiner, ja, an seinem FTP, an seiner Schwelle rundherum fährt. Und genau, es ist eigentlich total abwechslungsreich. Aber so generell muss ich fast sagen, hucke mir jeden Tag am Radl.
Ja.
Also ich bin schon so, aber ich glaube, weil ich halt einfach von einer anderen Sportart komme, ich probiere schon, dass ich am Ruhetag nie am Radl hucke, dass ich im Winter auf die Ski gehe oder zum Langlaufen gehe oder im Sommer, dass ich einfach mal normal laufen gehe. Aber ich sage einmal so, der gelernte Radlfahrer, der huckt eigentlich jeden Tag am Radl. Und ja, da kommt man dann so auf zwischen 30.000 und 35.000 Kilometer im Jahr mit den ganzen Rennkilometern und Trainingsstunden. Ich bin letztes Jahr 30.000 Kilometer gefahren, 600.000 Höhenmeter und habe, glaube ich, 1150 Stunden Training gehabt.
30.000 Kilometer ist nach Australien hin und retour von Österreich, Luftlinie.
Hast du aber noch keine Zeitverschiebung gehabt.
Ja. Also das ist unfassbar, was ihr Trainingskilometer runterspult.
Ja, aber wie gesagt, wir tun auch nichts anderes da. Also es ist unser Job, gell. Und ja, wie gesagt, wenn mir jetzt einer erzählt, dass das auch immer lustig ist und schön ist, gell, der lügt. Weil, wie gesagt, man hat natürlich auch nicht 365 Tage im Jahr schönes Wetter und man fährt kurz. Da haben natürlich auch viele Tage dabei, wo es schlecht Wetter ist, wo es kalt ist. Und da, wo dann wieder, da kommen wir wieder zurück auf den anderen Punkt, da wo die Leidenschaft und die Passion für die Sportart einfach stimmen muss und, glaube ich, auch in gewisser Weise einfach eine Disziplin haben muss, dass man, auch wenn es einmal hart ist, dass man sein Training durchzieht.
Wie schaut bei so einem Berufsradsportler die Zusammenarbeit zwischen Trainer und Athlet aus?
Ganz eng. Sag ich mal so, ist fast so meine zweite Freundin. Gell? Schon. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, weil irgendwo so ein Trainer, dem vertraut man ja brutal viele Sachen an. Irgendwo in gewisser Weise auch seine sportliche Zukunft oder Karriere. Gell? Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man gewisse Sachen hinterfragt, warum man was macht, dass man es auch selber versteht und jetzt einfach nicht bloß blind drauf hintrainiert. Gell? Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt das Ziel, ich mag jetzt einen Radlmarathon in der und der Zeit schaffen, okay, wie schaffe ich das? Ich suche mir jetzt einfach mal einen Trainer. Ich glaube, dass es dann ganz, ganz wichtig ist, dass man wirklich im engen Kontakt mit dem Mann dann auch ist und auch gewisse Sachen dann fragt, hey, wieso fahre ich am langen Tag 6 Stunden Radl und aber sonst fahre ich bloß 3 Stunden Radl? Oder wieso tue ich an Ruhetag gar nichts und wieso fahre ich an dem einen Intervall fahre ich 3x8 Minuten, aber bei dem anderen Intervall fahre ich, keine Ahnung, 5x8 Minuten oder so, weil es vielleicht schon mehr Richtung Wettkampf geht oder so. Ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach versteht, warum man gewisse Sachen macht. Gell? Und bei uns ist es genauso. Also ich bin im Endeffekt, glaube ich, bin ich schon jeden zweiten Tag, da ich jetzt sagen, in Kontakt mit meinem Trainer. Und da geht es ja, also das ist jetzt nicht bloß so, dass ich, also wie gesagt, Training ist ja auch kein Hokuspokus. Man hat ja dann auch gewisse Struktur, die was man fährt, und die probiert man dann über einen gewissen Zeitraum aus. Und dann schaut man ja, ob das überhaupt fruchtet. Und dann ist es die Kunst ja von einem Trainer, dass er das dann in gewisser Weise so hinrichtet, dass für jeden Athleten dann auch das Richtige ist. Und andersrum ist es aber auch, also der Hendrik, dem ist ja auch ganz, ganz wichtig, wie es mir geht, wie ist mein Körpergefühl. Jetzt zum Beispiel jetzt nach Katalonien, jetzt gestern heimgekommen, dann tut man mal telefonieren, hey, wie geht's dir? Ja, gut. Eigentlich bin ich schon ziemlich müde jetzt auch mit der Reiserei und so. Ja, gut. Okay, dann machen wir halt morgen, machst du mal, was du lustig bist, schaust, dass du vielleicht aufs Radl gehst oder gehst laufen. Dass das mal den Schock für den Körper mal wieder ein bisschen verdaust, oder? Und dann steigt man wieder ins Training ein. Und ja, ich glaube, dass das Körpergefühl ist schon noch ganz, ganz wichtig. Gell? Also nicht, dass man jetzt so einfach so, ja, blind dahin trainiert. Ich glaube, dass man schon in seinen Körper einhören muss, wie schläft man, wie ist der Hunger, ja.
Da gehört ja vor allem bei euch noch so viel mehr dazu, als wie nur Training. Da gehört ja Schlafen, Erholung, Ernährung. Das ist ja ein 24-7-Job eigentlich, ja, den du da ausführst.
Ja, klar, jeder probiert natürlich auch, dass er das Maximale rausholt. Gell? Dann tut man vielleicht, schaut man, dass man, keine Ahnung, 3-4 Mal in der Woche ein bisschen stretchen tut und dehnen tut, dass man nicht bloß, weiß ich nicht, dass man halt mit 40 vielleicht auch noch am Berg gekommen. Dann baut man vielleicht Krafttraining ein und dann schaut man, dass man die regenerativen Tage so gut wie möglich irgendwie, dass man im Sommer sagt, man, okay, man geht vielleicht einmal schwimmen, dass man einfach, ja, jeden Punkt, den was man irgendwo beeinflussen kann, so gut wie möglich macht. Aber weil es unser Job ist. Gell? Und ich bin dann auch so einer mit der Disziplin, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich bin Hobbysportler und ich habe heute einfach keine Lust, dass ich trainieren gehe, weil es schlecht wäre ist oder weil es mir einfach nicht gefreut, dann sage ich eigentlich jedem, aber hey, wieso gehst du dann heute trainieren? Wieso gönnst du nicht den Tag und machst nichts? Du musst es ja nicht machen. Du machst es ja, dass du den Spaß hast. Gell? Und ich glaube, das ist dann auch wichtig, dass man auf sein Körpergefühl hört und sagt, gut, heute ist vielleicht nicht der Tag, dass ich was mache. Und am nächsten Tag schaut es dann wieder ganz anders aus. Gell? Wenn man Profi ist, ist es eine andere Situation. Gell? Weil man einfach, okay, das ist einfach der Job und dann ist auch nicht jeder Tag gleich, aber dann schaut man halt, dass man einfach die Punkte, die man beeinflussen kann, so gut wie möglich irgendwie umsetzt. Mhm.
Stimme da voll zu. Ja, auf uns Hobbyfahrer, glaube ich, ist das unglaublich wichtig, dass wir einfach Spaß dabei haben. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste für...
Absolut.
Bevor ich irgendwie mich da quäle, irgendwas zu tun, aber bringt nichts.
Nein, das ist, wie gesagt, das ist ja... Ja, im Endeffekt investiert man ja in sich selber und dass man ein Glücksgefühl hat und dass man eine schöne Zeit hat, weißt du, und dann verstehe ich nicht, dass man sich, glaube ich, auch in gewisser Weise dann so, ja, am Körper irgendwie was vorgaukelt und sagt, ja, ich mach's, aber eigentlich mag ich es gar nicht machen, gell. Ist, glaube ich, schon wichtig, dass man frei hat. Ich glaube schon, wie gesagt, mit dem Thema Disziplin und so, das ist schon voll wichtig, aber wenn man das eigentlich zwingst der Freude macht, glaube ich, muss man ganz viel auf seinen Körper hören und sagen, hey, was mag ich eigentlich machen? Weil es ist ja auch meine Freizeit, ich gehe ja einen normalen Job hinterher, weißt du. Ich gehe ja 40 Stunden oder was, gehe in die Arbeit und das mache ich in meiner Freizeit. Und die Freizeit ist ja meine Zeit und dann ist ja die Zeit für mich, weißt du. Das ist ja wie der Ruhetag für mich. Der Ruhetag ist für mich, gut, bei mir gibt es ja kein Wochenende, weißt du. Ich habe ja keinen Samstag oder Sonntag, bei mir riecht es eigentlich nach dem Ruhetag. Und okay, dann weiß ich ja, wenn man die Woche so durchplant, dann weiß ich, okay, am Donnerstag habe ich Ruhetag, dann kann ich sagen, ey, wenn meine Freundin vielleicht frei hat oder so, hey, das ist unsere Zeit, jetzt gehen wir zum Schwimmen oder wir gehen am Berg oder wir gehen was essen auf die Nacht oder wir gehen mal ins Kino oder wir gehen gemeinsam zum Mountainbike fahren oder so, weil es meine Zeit ist. Gell?
Da sind wir ja wieder beim Thema Mindset, oder wenn es mir Spaß macht, dann bin ich ja viel eher dazu bereit, dass ich mich jetzt bei dem Intervall mal richtig quäle oder so. Keine Ahnung. Wenn ich losgehe und dort schon keinen Bock habe,
Brauchst gar nicht anfangen.
Brauchst gar nicht anfangen,
nein, es ist null effektiv. Gell? Das war wie, wenn ich das Training mit einem Joghurt mache. Wenn ich in der Früh aufstehe und esse einen Joghurt und mache dann VO2 Max-Intervalle fahren, also dann lass es lieber, weißt du, weil es auch nichts bringt. Gell?
Ja,
aber natürlich. So ist es halt. Ich glaube, das ist halt Leidenschaft und man muss einfach für gewisse Sachen brennen, dass das irgendwas wert, weißt du. Das ist so, wir tun aber jeden, ich bin ein riesen Weihnachten-Fan. Das lenkt mir ein bisschen vom Thema ab. Aber es passt, glaube ich, ganz gut. Weihnachten ist voll mein Fest. Zum einen, weil ich daheim bin. Und ich tue wahnsinnig gern Weihnachtsplätze essen und so. Klar, nicht so viel, weil ich schaue, dass ich nicht so fett wäre, oder? Und meine Freundin sagt eher so, und meine Freundin kann wahnsinnig gut kochen und backen. Und dann sagt sie eher so, sollen wir schon Weihnachtsplätze machen? Sag ich, Maus, Weihnachten. Was ist ein Weihnachten ohne Platz? Das ist ja komplett sinnlos. Ja gut, sie macht. Dann macht sie halt, weiß ich nicht, macht sie für Oma und Opa und macht es dann auch gleich mal mit und macht sie halt echt viel und richtig viel Sorten und so. Und dann sagt sie halt, hey, das ist ja eigentlich eine ganz gute Idee, dass wir eine Gemeinschaftsbeschäftigung haben, gell? Dass wir da zusammen Platzerl machen. Und das zahlt mich einfach nicht, gell? Ich bin eher der Typ, der was halt dann da hockt beim Kaffee trinken und Platzerl isst, als wir der Typ, der was auf die Nacht zwei Stunden den scheiß Tag ausrohrt und Platzerl aussticht und so. Und das ist halt so. Und dann denken wir so, ja gut, sie ist eh fast gekommen und eigentlich ist sie gerade ich. Ich muss mithelfen, weißt du schon. Aber es zahlt mich halt nicht. Und das merkst du am Endergebnis. Und meistens ist es halt dann so, beim ersten Tag noch eine halbe Stunde sagt so, Toni, geh bitte.
Und du bist eigentlich froh, dass du gehen kannst?
Eigentlich bin ich froh, dass ich gehe. Und ich habe es eigentlich nur gemacht, dass ich mir ein bisschen solidarisch zeige, dass ich mich mithelfe. Aber das ist mit dem Thema gemeint, gell, wenn man da sehe ich einfach keinen Sinn drinnen und das zahlt mich nicht, das gefreut mich nicht und dann ist auch das Endergebnis einfach geschissen. Und so ist es halt auch mit dem Sport. Wenn die das nicht zahlt,
dann machst du es einfach nicht.
Dann machst du es einfach nie, gell.
Lass es bleiben, ja. Genau, als Abschluss möchte ich noch von dir einen Tipp hören für einen Ötztaler und soll jetzt nicht viel essen. Das haben wir schon gehört.
Vorbereitung. Für einen Ötztaler musst du vorbereitet sein. Weil, wie ich vorher gesagt habe, der ist richtig hart, der ist richtig weit, der hat richtig viele Höhenmeter und da brauchst du jetzt nie im Mai anfangen zum Radlfahren, dass du dann im August den Ötztaler schaffst. Ein Ötztaler braucht schon Monate Vorbereitung. Glaube ich, dass man dann auch wirklich eine Freude hat. Weil, wenn es 225 Kilometer mit, weiß ich nicht, mit vielleicht 2.000, 3.000 Kilometer Vorbereitung fahren musst, mit den Höhenmetern, das ist keine Gaudi. Also ich glaube, lieber langfristig denken, im Winter schon, alternativ trainieren auf Ski, wenn es geht, draußen fahren und einfach so gut wie möglich. Ich glaube, das ist wie eine Hausaufgabe in der Schule. Umso besser, dass man vorbereitet ist, umso besser, glaube ich, kann man eine Prüfung dann auch ablegen. Und wenn man sich die gewisse Zeit gibt und nimmt, dann ist das auch kein Stress. Das ist eigentlich so mein Tipp oder für jeden, der was da fährt, dass man so gut wie möglich einfach vorbereitet ist.
Ein guter Tipp zum Abschluss, Toni, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Ich sage danke.
Es war, glaube ich, ein super Gespräch, hat hoffentlich viele Punkte gehabt, wo man viel lernen kann. Danke dafür und vielleicht sehen wir uns beim Ötztaler wieder.
Ziemlich sicher sogar.
Ja, dann freuen wir uns drauf.
Ja, danke miteinander.